Diese Episode ist entstanden in Kooperation mit Fair Finance.
Herzlich willkommen zu unserem heutigen Trend-Talk, meine Damen und Herren. 3% mehr Wirtschaftswachstum gleich 3% mehr Wohlstand für alle. Diese Gleichung galt viele Jahrzehnte als fix und unumstößlich. Aber hat diese Formel heute noch Bestand angesichts von Klimawandel, Ressourcenknappheit und zunehmender Ungleichheit? Ist Wachstum eigentlich noch möglich angesichts der globalen Probleme des Welthandels? Oder anders gefragt, ist Wachstum überhaupt noch erstrebenswert? Und wenn nein, müssen wir dann unser Verständnis von Wohlstand neu definieren. Über diese Szenarien und mögliche Alternativen möchte ich heute mit meinen Gästen im Studio hier diskutieren. Und dazu darf ich begrüßen Agnes Kügler, Ökonomin am Wirtschaftsforschungsinstitut mit den Schwerpunkten Innovation und Strukturwandel, Industrie, Ökonomie und Wettbewerbsfähigkeit. Markus Zeilinger ist Gründer und Vorstandsvorsitzender der Sinova Finanzgruppe, die gezielt in nachhaltige und sinnstiftende Projekte investiert. Unter anderem gehört die Fair Finance Vorsorgekasse zu Ihnen. Christian Felber ist Gründer und Initiator, Vordenker, kann man sagen, der Gemeinwohlökonomie. Was das genau bedeutet, da kommen wir später noch dazu. Und Ulrich Schuh, Wirtschaftsforscher beim WPZ Research. Herzlich willkommen, meine Damen, meine Herren. Frau Kügler, 3 Jahre Rezession in Folge, die längste Phase der Nachkriegszeit und kaum Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Erleben wir jetzt eine Krise, wie wir sie schon mehrere hatten, oder ist es doch dieses Mal irgendwie ein bisschen was anderes, tiefer, schlimmer? Wie schätzen Sie das ein?
Ja, also ich glaube, man muss unterscheiden zwischen konjunkturellen Elementen und strukturellen Elementen einer Krise. Es ist so, natürlich hat diese Krise im Speziellen, allein schon aufgrund ihrer Dauer, wie Sie es richtig gesagt haben, eine Besonderheit. Von konjunktureller Seite, das sind eher externe Schwierigkeiten, denen wir da gegenüberstehen. Wir sind mehr oder minder zwischen zwei Stühlen von zwei großen Ländern, USA und China, die in einen Handelskrieg eingestiegen sind. Wir haben aber natürlich auch schon über die letzten Jahre hinweg aufgrund zuerst der Covid-19-Pandemie, dann des Russlandkrieges in der Ukraine zu kämpfen mit Lieferkettenschwierigkeiten, mit genereller wirtschaftspolitischer Unsicherheit. Und all das hat dazu geführt, dass wir die letzten 2 Jahre geschrumpft sind, dass unsere Wirtschaft geschrumpft ist. Und auch heuer erwarten wir einen Rückgang der Wirtschaft um 0,3%. Das sind die konjunkturellen Elemente. Die strukturellen Elemente dieser Krise sind eher langfristiger Natur und bis zu einem guten Grad schon hausgemacht. Woran denke ich da? Ich denke da an den Fachkräftemangel, den wir haben. Ich denke an die Energiepreise sind konjunkturell getrieben, aber natürlich haben wir hier ein verstärktes Problem aufgrund unserer Industriestruktur. Wir sind halt sehr anfällig dafür. Wir haben große Herausforderungen in der Zukunft, nämlich die grüne Transformation. Der Klimawandel macht es notwendig, hier verstärkt zu investieren. Aber die Investitionen, die bleiben ein bisschen hinterher. Die werden notwendig, um es hier aus der Krise zu schaffen. Und diese Kombination aus den konjunkturellen und diesen strukturellen Elementen macht die jetzige Rezession eigentlich sehr besonders.
Yes. Herr Schuh. Ich darf kurz das vorlesen. Die letzten Jahre waren sehr schwierig aufgrund der Wirtschafts- und Finanzkrise. Und die nächsten Jahre werden um nichts leichter werden. Rückenwind von der Konjunktur ist nicht zu erwarten. In der Vergangenheit hat sich Österreich gut geschlagen. Aber in den letzten Jahren ist der Reformeifer erlahmt. Die Wettbewerbsindikatoren geben ein bisschen Anlass zur Sorge. Das hat der Leiter des Forschungsinstituts Eco Austria, Ulrich Schuh, 2013 in einem Interview mit dem Kurier gesagt. Eigentlich könnte man das heute auch sagen, oder?
Zeitlos, die Aussage. Aber ich möchte doch ein bisschen Österreich in Schutz nehmen. Also die aktuelle Lage ist eigentlich eine Strukturkrise, die wir haben. Da gebe ich der Frau Kügler völlig recht. Aber eine Strukturkrise in Europa, die von Deutschland ausgeht. Und dort ist eigentlich der mangelnde Reformwille zu beobachten gewesen über leider 15 Jahre. Und die Rechnung kriegt Deutschland jetzt präsentiert. Das hat man auch gesehen bei den Wahlen, dass dort ein Richtungswechsel stattgefunden hat. Und Österreich kann als kleine offene Volkswirtschaft sich dem nicht entziehen. Wir hatten eine ähnliche Situation 2004, als Deutschland durch die deutsche Wiedervereinigung auch lahmte. Und es hat dann einige Jahre gedauert, bis Deutschland und auch Europa wieder Fuß gefasst hat. Und in einer ähnlichen Situation sind wir heute. Wir können eigentlich nur hoffen, dass Deutschland recht schnell wieder in die Bahn kommt. Gleichzeitig muss ich aber sagen, so schnell wird das nicht gehen. Also das bedarf schon einiger grundlegender Reformen und eines neuen Pfads für die Zukunft. Deutschland hat vor allem ein Problem in der Automobilindustrie und das ist wiederum mit dem Thema, das wir heute sicher auch diskutieren werden, dem Klimawandel verbunden. Und da fehlt momentan der Plan und solange es den nicht gibt, sehe ich da auch wenig Hoffnung, dass wir da schnell vorankommen.
Dass die Deutschen an allem schuld sind, kann ich natürlich nicht ganz unwidersprochen lassen, aber das ist ein anderes Thema jetzt. Herr Zeilinger, als Finanzgruppe, speziell auch als Vorsorgekasse, brauchen Sie natürlich Wachstum, weil Sie Anspruchsberechtigte haben, die irgendwie befriedigt werden wollen. Wachstum um jeden Preis?
Also ich würde nicht sagen, dass wir Wachstum brauchen. Persönlich als Betreiber freuen wir uns über Gehaltssteigerungen, weil die zu mehr Beiträgen und zu mehr Einkommen führen. Die hängen wieder mit dem Wachstum zusammen, also indirekt ja. Aber ich möchte trennen zwischen sozusagen den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und würde ich mal sagen, den persönlichen oder den ideellen Ideen, denen wir uns verpflichtet fühlen. Und was die ideellen Überlegungen betrifft, da kann ich ganz klar sagen, natürlich nicht um jeden Preis. Da würde ich sogar ein großes Fragezeichen hinter der Notwendigkeit von Wachstum sehen, beziehungsweise eher Probleme heraufdämmern sehen und daher zweigeteilt. Also als Unternehmer natürlich profitieren wir von Wachstum, alles andere wäre gelogen, aber als Bürger und Mensch sehe ich das schon sehr problematisch.
Herr Feldmann, Sie haben schon über alternative Wirtschaftskonzepte nachgedacht, da hat es diese Krise noch gar nicht gegeben. Stichwort Gemeinwohlökonomie. Erzählen Sie uns kurz, was dahinter steckt. Ich weiß, dass Sie das kurz können, weil ich mir Videos von Ihnen angeschaut habe. Da haben Sie es ganz prägnant und kurz erklärt.
Es ist ganz einfach, Nomen est Omen. In der Wirtschaft soll es um das Gemeinwohl gehen. Die ursprüngliche Bedeutung von Oikonomia war genau die. Das Wohl aller Haushaltsmitglieder war das Ziel. Und unser bescheidener Vorschlag ist, dass wir die Zielerreichung direkt messen. Also wie wohl fühlen Sie sich, wie gut genährt sind Sie? Wie ist die Qualität ihrer Beziehungen, wie intakt ist die Umwelt, wie stabil ist die Demokratie, haben wir Frieden? Und das sind die Ziele der Wirtschaft und die Erreichung dieser Ziele wird gemessen, weil das brauchen die Menschen. Wirtschaftswachstum, das mit Bruttoinlandsproduktwachstum gleichgesetzt ist, ist aussageschwach. Da wissen wir nicht, ob es uns besser geht. Wir wissen nicht, ob wir Krieg oder Frieden haben. Wir wissen nicht, ob wir den Planeten zerstören oder bewahren. Wir wissen nicht, ob wir große oder kleine Ungleichheit haben. Das heißt, wir lenken einfach den Blick auf das, was wirklich zählt.
Mhm. Lassen Sie uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Frage in die Runde. Jetzt könnte man sagen, okay, wir haben ein Problem mit der deutschen Autoindustrie, das wird sich schon irgendwie regeln und dann ist wieder alles gut. Ist es so oder ist es doch so, dass wir an dem Punkt sind, wo wir sagen müssen, naja, die bisherigen Konzepte von Wachstum und BIP-Orientierung sind vielleicht nicht zukunftsfit oder nicht zukunftsfähig? Wie sehen Sie das?
Ich kann noch mal nachsetzen, weil der Ökonomiebegriff, der ist 2300 Jahre alt und der hat immer das Gleiche bedeutet. Wirtschaften zum Wohle aller. Und das Bruttoinlandsprodukt, das ist keine 100 Jahre jung, das ist in den 1940er Jahren im Zweiten Weltkrieg in den USA von einem russischstämmigen Ökonomen Simon Kasnets entwickelt worden. Und er hat selbst gesagt, nicht um Wohlstand zu messen. Es ging da um ganz andere Hintergründe. Man wollte schauen, wie viele volkswirtschaftliche Ressourcen kann man in die Rüstungsindustrie verlagern, ohne dass die systemrelevanten Sektoren zusammenbrechen. Und er hat es betont und betont. Und nach ihm gab es sofort Kritik von einem der vielen Kennedys. 1968 hat er gesagt, das Bruttoinlandsprodukt misst nicht die Wirtschaft. Es misst alles bis auf das, was das Leben lebenswert macht. Und da schließen wir an und sagen, lasst uns doch bitte endlich nur noch genau das messen, was das Leben lebenswert macht. Das wäre der Paradigmenwechsel, der jetzt ansteht.
Jetzt müssen die Hardcore-Ökonomen aber das BIP verteidigen, bitte.
Ja, vielleicht ergänzend. Ich würde jetzt nicht sagen verteidigen, sondern ergänzend. Ne? Also das Bruttoinlandsprodukt misst die wirtschaftliche Wertschöpfung in einem Land, nicht mehr und nicht weniger. Sie haben vollkommen recht. Wir haben hier große Probleme, denn auch wenn ich nach Naturkatastrophen Aufbauarbeit betreiben muss, würde das diese Zahl, das BIP, erhöhen. Man kann aber jetzt nicht davon ausgehen, dass das jetzt die Wohlfahrt oder dass die Lebensqualität eines Landes deswegen angestiegen ist. Überhaupt nicht. Ja. Also ich bin ganz Ihrer Meinung, das eine und das andere hat relativ wenig miteinander zu tun. Wobei man dazu sagen muss, und da werden Sie mir sicher auch recht geben, dass wir natürlich schon eine Korrelation haben zwischen dem ökonomischen Wachstum und vielen anderen Bereichen wie Zugang zu Bildung, zum Gesundheitswesen, was sehr wohl auch die Lebensqualität eines Landes erhöhen kann, wenn der Zugang allgemein gegeben ist. Allerdings gibt es natürlich auch Vorteile, das muss ich jetzt schon sagen, als quantitative Ökonomin. Das BIP hat den immens großen Vorteil, es wird in sehr vielen Ländern gemessen, also in allen Ländern, und über einen langen Zeitraum hinweg. Und die Vergleichbarkeit ist deswegen halt relativ einfach. Und für Analysen, die sich zum Beispiel auf die Produktivität eines Landes, auf die Schuldenquote und auf diese Dinge stützen, dafür ist das BIP auch künftig nicht wegzudenken.
Also ich möchte da schon ein bisschen offensiver in die Verteidigung übergehen. Ich denke, das Bruttoinlandsprodukt ist eine Zahl, die aber durchaus misst, und sie misst objektiv und unverfälscht, nämlich das, was die Menschen mit ihren Ressourcen irgendwie frei wählen. Und in dem Sinne ist es ein Maß für die Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft. Das ist wie wenn ich zum Arzt gehe und einen Blutbefund bekomme. Wenn der in Ordnung ist, dann bin ich gesund. Das heißt nicht, dass ich glücklich bin. Das BIP ist jetzt kein Maß für das Wohlbefinden der Bevölkerung, aber es ist durch ein Maß für die Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft. Und ich glaube, das kann man mit offenen Augen sehen, wenn man ein Land mit einem hohen Bruttoinlandsprodukt besucht und eines mit einem niedrigen, wird man große Unterschiede sehen. Und ich wage auch zu behaupten, dass es den Menschen tendenziell besser geht und sie glücklicher sind, wenn sie in Wohlstand leben, denn in Armut. Und alle anderen Maße haben halt oft ein hohes Maß an Subjektivität und an Willkür in sich. Und ich denke, gesellschaftliche Systeme und wirtschaftliche Systeme, komplexe Systeme brauchen ein Steuerungssystem. Und da gibt es zwei Extreme, ein dezentrales, demokratisches und ein autoritäres, diktatorisches Modell. Das eine ist, wo der Einzelne, die Einzelne entscheidet, was er oder sie möchte. Und das kann ich in einer Marktwirtschaft frei entscheiden, indem ich die Güter, Dienstleistungen kaufe, die ich will. Und auf dem anderen Extrem entscheidet ein wohlsinnender Diktator darüber, was mein Glück bedeutet. Und wenn ich zwischen diesen zwei Extremen wählen kann, würde ich eher in die Richtung der Demokratie und der freien Entscheidung des Einzelnen gehen. Beides gibt's nicht in Reinkultur, Gott sei Dank. Also reine Marktwirtschaft wäre Anarchie und auch eine reine Diktatur gibt's in der Praxis nicht. Aber wir haben in der Realität, glaube ich, sehr wohl Abstufungen zwischen einem zentralen, wohlwollenden Planer, China ist das Beispiel, und auf der anderen Seite halt mehr marktwirtschaftliche Steuerung durch den Einzelnen, das ist die USA. Ich persönlich sag, wenn ich über mein Glück entscheiden will, tue ich's lieber selber und nicht suche nicht den Herrn Felber.
Predigen Sie Diktatur, Herr Felber?
Natürlich nicht. Ich werde dafür geschimpft, dass ich mehr Demokratie will. Also bei dem Anspruch bin ich ja beim Herrn Schuh. Aber was das konkret bedeutet, ich glaube, da haben wir dann unterschiedliche Vorstellungen. Ich möchte aber noch einmal kurz widersprechen bei der Leistungsfähigkeit, weil das Bruttoinlandsprodukt ist kein objektives Maß, wie Sie es versucht haben darzustellen. Auch das hat Simon Kastnetz ganz explizit wiederholt. Es ist vollkommen subjektiv, was das BIP misst. Und wenn das BIP halt Aufrüstung misst und Kahlschlag misst und Erdölförderung misst, dann kann man das zwar als leistungsfähig bezeichnen, aber ich würde das nicht als leistungsfähig, sondern als Zerstörung, als Destruktivität bezeichnen. Das ist das eine. Darum geht diese Korrelation, die Frau Kügler angesprochen hat, die geht immer mehr verloren. Also ich würde es umgekehrt sagen, man kann sie über bestimmte Zeiträume, kann man sie verfolgen, aber dann verliert sie sich. Und dann kann es sogar sein, dass das Bruttoinlandsprodukt weiter wächst und sogar die Lebenserwartung der Gesamtbevölkerung und nicht nur der ärmsten Unterschicht zu sinken beginnt, wie 2015 erstmal in den USA. Deshalb würde ich gern diesen demokratischen Anspruch aufgreifen. Das ist genau der richtige Weg. Und wir fragen die Menschen, was verstehen wir unter Wohlstand und was wollen wir messen? Und es gibt zum Bruttoinlandsprodukt eine Umfrage in Deutschland, ob die Wirtschaftspolitik sich weiter daran orientieren soll oder zu einer Alternative wie zum Beispiel nur dem Bruttonationalglück, das es in Bhutan gibt. Mhm. Und dann sage ich gleich unsere Alternative, die noch demokratischer ist. Nur 18% haben sich nach einer repräsentativen Umfrage in Deutschland für das Bruttoinlandsprodukt entschieden und 67% würden es gerne durch ein Lebensqualitätsmaß, das eben echte Zufriedenheit, Gesundheit, Bildung, intakte Umwelt, stabile Demokratie, Verteilungsgerechtigkeit, Vertrauen und Frieden misst. Und wer soll das jetzt bestimmen? Da gebe ich Ihnen jetzt sozusagen Prozesswahlrecht. Der demokratische Souverän, die allgemeine Bevölkerung. Ich glaube, in Zeiten, wo das Vertrauen in die demokratischen Institutionen so tief ist wie noch nie, seit die Messungen jetzt in Österreich vorgenommen werden, wäre es eine wunderbare demokratiepolitische Übung, die Bevölkerung repräsentativ zu befragen, was versteht ihr unter Wohlstand? Und das, was die Bevölkerung dann unter echtem Wohlstand versteht, das wird aufgenommen in das Gemeinwohlprodukt. Wir nennen das Gemeinwohlprodukt. Das Gemeinwohlprodukt schafft übrigens das Bruttoinlandsprodukt nicht ab. Das bleibt ein statistischer Indikator, aber er hat keine normative Wirkung mehr. Das heißt, wir versuchen nicht mehr, dass das Bruttoinlandsprodukt wächst, weil wir versuchen, dass das Gemeinwohlprodukt wächst.
Grundsätzlich, ich glaube, wir werden kaum jemanden finden, der öffentlich sagt, er ist nicht für die Demokratie. Denn, glaube ich, vielleicht gibt es ein paar, die das auch öffentlich sagen, aber würde, glaube ich, hier nicht eingeladen werden, sagen wir so. Und ich bin ein bisschen skeptisch, was das betrifft, weil meine Erfahrung mit Demokratie ist halt immer, je kleiner die Grundgesamtheit ist, desto größer ist die Abgrenzung sichtbar. Ja. Und Abgrenzung heißt immer, man externalisiert gewisse Kosten, sei es über die Umwelt, man lagert halt die Textilien irgendwo in Afrika, in irgendwelchen Bergen, also in Bergen von Müll und so weiter, weil man sieht es halt nicht bei uns und wir hier sind dafür, wir wollen alle schöne Textilien anhaben und Hauptsache sie werden nicht bei uns entsorgt, das ist ein anschauliches Beispiel. Und das Problem ist einfach, dass in den letzten Jahrzehnten die Erde zu klein wurde. Und das, glaube ich, haben wir von der Wissenschaft angefangen, einfach bis dato nicht realisiert. Und da wird uns wahrscheinlich die Demokratie auch nicht helfen, weil die geht immer davon aus, dass sie irgendwo externalisieren kann. Ja? Früher waren es die billigen Arbeitskräfte aus anderen Ländern oder noch früher im eigenen Land, in anderen Kasten und so weiter. Das hat man halt irgendwo im Laufe der Geschichte eingefangen und jetzt auch durch diese angeprosene Digitalisierung, Globalisierung, werden einfach diese Möglichkeiten der Externalisierung immer kleiner. Es gibt bald kein Land mehr, das den Müll aufnimmt. Ne? Und daher driften wir nicht nur auf planetare Grenzen zu, die wir an einigen Ecken eh schon erreicht haben, Ozonschicht und so weiter angesprochen, sondern wir driften eigentlich auf einen Kollaps zu. Und mein Problem ist mittlerweile, ich glaube nicht mehr daran, dass die Demokratie das lösen wird.
Also ich gebe Ihnen völlig recht. Also die Demokratie bedeutet ja auch in der Praxis, dass sich die Mehrheit auf etwas einigen kann, was es gar nicht gibt. Ja. Und das ist zwar demokratisch legitim, aber es ist unmöglich und wird auch zum Scheitern führen. Es geht aber schlussendlich aus meiner Sicht darum, wie viel an Eigenautonomie und Entscheidung billige ich dem Einzelnen zu. Und da würde ich sagen, da könnten wir uns viel, viel mehr erlauben, als wir es derzeit tun. Um vielleicht praktisch zu veranschaulichen, was ich unter freier Willensentscheidung und Marktwirtschaft verstehe. Lady Gaga werden Sie vielleicht kennen. Kennen Sie den Komponisten Arvo Pärt aus Estland?
Nein.
Macht nichts. Bildungslücke aber. Wenn ich jetzt die beiden vergleiche, würde ich sagen, qualitativ ist Arvo Pärt um Hochhäuser über Lady Gaga zu stellen. Aber die Menschen entscheiden sich, wieder von Lady Gaga zu hören. Das finde ich okay.
Stimmt aber empirisch nicht. Es ist empirisch nicht nachweisbar.
Ist irgendwie der freie Wille, die Entscheidung, und das ist das, was Marktwirtschaft auszeichnet. Und das BIP misst ja nur, mehr oder minder, die Wertschöpfung bewertet durch die freie Entscheidung des Einzelnen. Ich gebe Ihnen völlig recht, das BIP ist ein unvollkommenes Maß, aber es ist, was die Leistungsfähigkeit betrifft, schlicht das Beste, das wir haben und sagt natürlich nichts über das Wohlbefinden aus, das bestreite ich gar nicht. Aber wie ich gesagt habe bei der gesunden Untersuchung, wenn ich gesund bin, das Blutbild in Ordnung ist, dann kann ich mich auch ums Wohlbefinden umso mehr kümmern. Wenn mein Blutbild schlecht ist, wenn mein Wirtschaftswachstum nicht funktioniert, dann muss ich mir über die Wirtschaft schon Sorgen machen.
Ich möchte aber noch auf einen Punkt zurückkommen, den Sie vorher erwähnt haben, und zwar auf die Neuausrichtung des Ziels, dass es nicht mehr um Wirtschaftswachstum, sondern um das Wachstum der Lebensqualität geht. Da bin ich auch bei Ihnen. Allerdings glaube ich, dass das eine und das andere einander nicht widersprechen muss. Für mich geht das eine tatsächlich nur aufgrund des anderen. Also ich persönlich bin überzeugt davon, dass wir Wirtschaftswachstum in Zukunft brauchen werden, wahrscheinlich mehr denn je, wenn wir die demografische Entwicklung in Österreich anschauen. Jetzt schon ist jede fünfte Person in Österreich älter als 65 Jahre. Unsere Hochrechnungen gehen davon aus, dass 2080 jede dritte Person älter als 65 Jahre ist. Was heißt das jetzt für die österreichische Bevölkerung? Das heißt, dass der Anteil der erwerbstätigen Personen in Österreich rapide zurückgeht. Gleichzeitig steigt aber der Bedarf an verschiedenen Sozialleistungen, sei es jetzt Pflege, Betreuung, Gesundheitsbereich im Allgemeinen oder auch das Pensionssystem. Ohne Wirtschaftswachstum ist diese Entwicklung nicht zu stemmen. Und ich glaube insbesondere, um das in Einklang auch mit ökologischen und sozialen Zielen zu bringen, dass hier der Schlüssel Produktivitätswachstum ist. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Ich glaube, dass wir über Innovationen tatsächlich beides schaffen. Das haben wir auch in Österreich schon gesehen. Viele Industrieunternehmen in Österreich haben es geschafft, über die letzten Jahrzehnte ihre Effizienz zu steigern, sodass sie sowohl Output steigern konnten bei gleichzeitigem Rückgang ihres Ressourcenbedarfs. Und das ist etwas, dahin müssen wir uns bewegen. Ich glaube, Wachstum ist wichtig, aber es muss ein resilientes, nachhaltiges Wachstum sein.
Sie dürfen widersprechen.
Ja, wenn es diese Entkoppelung gäbe, das Bruttoinlandsprodukt wächst weiter und der Ressourcenverbrauch sinkt absolut, auch in nachhaltige Bereiche, dann hätte ich auch hier keinen Widerspruch anzumelden, nur das versuchen wir seit Jahrzehnten mittlerweile nachzuweisen. Ja, aber nicht in dem Ausmaß, das nötig ist, um ein nachhaltiges Land zu werden. Das heißt, eine ganz leichte absolute Entkoppelung ist nicht die Erreichung des Ziels. Es braucht eine signifikante absolute Entkoppelung, damit es auch Dänemark in den grünen Nachhaltigkeitsbereich kommt und nicht im roten Schein Nachhaltigkeitsbereich verharrt. Wo fange ich jetzt an? Vielleicht würde ich doch noch einmal den Demokratieaspekt aufgreifen, weil die Frage ist, wer definiert, was Wohlstand ist und damit, wie wir Wohlstand messen. Ja? Und das kann man mehr oder weniger demokratisch machen. Und bisher haben das die Ökonomen definiert und man nennt das auch Ökonokratie. Und das Bruttoinlandsprodukt wird von Wirtschaftshistorikern, also von renommierten Fachkollegen, als der stille Diktator bezeichnet, weil er eben nicht demokratisch legitimiert ist. Das ist eigentlich genau der Fall, den Sie kritisieren, dass wir an einer einzelnen Messgröße unseren Wohlstand aufhängen. In den Medien steht bis heute, wenn das BIP wächst, dass der Wohlstand wächst und wenn das BIP schrumpft, dass der Wohlstand schrumpft. Und wenn man aber die Bevölkerung Wohlstand definieren lässt, dann können Sie das BIP ja nicht einmal erklären, sondern Sie sagen, ich möchte gesund sein, ich möchte gebildet sein, ich möchte gute Beziehungen haben, ich möchte in einer funktionierenden Demokratie leben und in einer intakten Umwelt. Und wenn man dieses Demokratie-Experiment dann tatsächlich wagt, vor dem Sie jetzt ein bisschen Angst haben, auch Sie, Herr Zeilinger, dann sehen wir empirisch an den beiden Klimaschutzbürgerinnenräten in Frankreich und in Österreich, dass die Bevölkerung weit mehr Klimaschutz umsetzen würde, als es die französische Regierung zu tun bereit war und als es die österreichische Regierung zu tun bereit war. Das heißt, wenn wir mehr Umweltschutz und Klimaschutz wollen, dann müssen wir keine Angst vor der Demokratie haben. Und das wäre auch mein Plädoyer. Wir setzen auf mehr Demokratie. Das ist an sich ein Wert. Und wir werden empirisch nachgewiesen mehr Umweltschutz ernten.
Das BIP ist ein Leistungsmaß, ein wirtschaftliches Leistungsmaß. Und es hat eben mit Wohlbefinden, auch mit dem Thema der Umweltschäden und der Klimapolitik nichts am Hut. Das Bruttoinlandsprodukt vor 100 Jahren war hauptsächlich landwirtschaftliche Produkte. Dann vor 50 Jahren waren es Industrieprodukte und jetzt sind 2/3 der Wertschöpfung Dienstleistungen. Und trotzdem bleibe ich dabei, das BIP misst, marktbewertet die Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft. Das Problem, das wir haben, ist, dass die Marktwirtschaft externe Effekte nicht löst. Und der Klimawandel ist ein Problem, ein externes Problem. Wir nützen Ressourcen im Übermaß, zerstören die Umwelt. Und jeder einzelne Konsument im guten Glauben handelt in Richtung unseres Untergangs. Das Problem, das wir aber haben, ist, dass der Klimawandel ein globales Problem ist. Der Klimawandel wird nicht in Österreich und nicht in Europa entschieden. Er wird in China und in Indien entschieden. Und nur auf globaler Ebene kann dieses Problem gelöst werden.
Das heißt, zwei Dinge. Also ich bin nicht falsch verstanden. Ich wollte das BIP an sich nicht kritisieren. Im Asset Management, wir brauchen Benchmarks, wir brauchen Kennzahlen. ist ganz klar, die soll möglichst qualitativ sein und so weiter. Die Frage ist, was man daraus macht. Nicht? Also nicht sozusagen die Wissenschaft ist, sondern eher die Politik, die vielleicht diese Dinge verherrlicht oder sehr stark in den Vordergrund stellt, ist ein bisschen das Problem damit. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte, Herr Felber, ich kann aus unserem eigenen Bereich ein Beispiel bringen. Sie haben zwei demokratische Umweltbeiräte oder irgend sowas
erwähnt.
Bürgerinnenbeiräte, die kenne ich nicht. Aber aus unserem Bereich darf ich Ihnen berichten, wir haben eine Stakeholder-Umfrage gemacht, haben tausende Antworten bekommen und haben nachgefragt, wie viel ist euch, lieben Anwirtschaftsberechtigten, ist mehr Nachhaltigkeit im Vergleich zur Performance wert? Also wie viel dürfen wir ein schlechteres Veranlagungsergebnis erzielen, wenn wir dafür mehr Nachhaltigkeitsleistung erzielen? Die Antwort war also halbes Prozent per anno, problemlos. Ja. So, jetzt ist es, das war vor einigen Jahren. Jetzt ist es tatsächlich so, in den letzten 2-3 Jahren haben wir im Vergleich zu den anderen Anbietern eine schlechtere Rendite, schlechtere Performance, weil wir eine deutlich höhere Quote in illiquide Asset-Klassen, die Impact generieren, also zum Beispiel Private Equity, natürlich entsprechend ausgewählte Private Equity Investments, Immobilien, Mezzaninkapital, Real Estate Debt. Und dort halten uns eigentlich nicht sozusagen die Kundinnen und Kunden, also die Anwirtschaftsberechtigten, die Stange, sondern deren Vertreter, also die Betriebsrätinnen und Betriebsräte, aber auch die Personal- und Finanzverantwortlichen sagen, okay, das verstehen wir, da halten wir die Stange, aber sozusagen die demokratische Masse, wenn ich so sagen darf, ja, die ist eigentlich performancegetrieben, die lest im Trend oder im Gewinn irgendeinen Performancevergleich und die verfeinern sich da in den letzten 2-3 Jahren ein bisschen hinten nach und macht jetzt Druck auf einen Kassenwechsel. Also die Demokratie, glaube ich, hängt ein bisschen auch zusammen mit Bildung, ja, mit Verständnis, mit Commitment und es ist immer leicht, wie Sie es gesagt haben, sozusagen etwas demokratisch zu beschließen, was wer anderer zahlt oder was gar keiner zahlt.
Sie gehen von einem sehr positiven Menschenbild aus, was mir grundsätzlich sympathisch ist. Aber ich sag mal, im Moment in der öffentlichen Diskussion, wir leben doch in einem Zeitalter des eigentlich eher des Individualismus und des Egoismus. Also das Wort Solidarität habe ich eigentlich lang nicht mehr in irgendeiner Diskussion gehört. Sind Sie da ein bisschen zu...
Also ich habe ja Psychologie und Soziologie studiert. Und sehe mir die wissenschaftlichen Ergebnisse an und es wünschen sich selbst in den kapitalistischsten Ländern wie den USA eine Mehrheit der Bevölkerung, dass solidarisches und kooperatives Verhalten belohnt wird. Allerdings muss man einschränkend einwenden, sie setzen sich nicht dafür ein, weil die Mehrheit glaubt, dass die Mehrheit das nicht will. Und das ist sozusagen jetzt nicht am schlechten Menschen geschuldet, sondern an der Verbreitung eines pessimistischen Menschenbildes durch die Wirtschaftswissenschaft. Und wenn man das dann, ich habe jetzt eine Lösung sowohl für den Herrn Zeilinger als auch für ihr China-Problem, wirklich eine eierlegende Wollmilchsau zum Schluss. Wenn man die Menschen fragt, willst du 1% mehr Finanzrendite oder 1% weniger Finanzrendite, dann wird wahrscheinlich die Mehrheit sagen, ich möchte lieber 1% mehr Finanzrendite. Wenn man aber die Spielregeln für die Märkte intelligent so ändert, dass die Menschen einen Anreiz haben, zu einer Vorsorgekasse zu wechseln, die ein größeres Augenmerk auf Umweltschutz und Klimaschutz legt, dann werden sie sich vor Kunden kaum erwehren können. Und die Frage, die wir letztlich stellen, ist nicht, willst du 1% Finanzrendite mehr oder weniger, sondern die Frage, die wir stellen, möchtest du, dass deine Kinder und deine Enkel die gleichen Lebenschancen auf diesem intakten Planeten vorfinden, wie wir sie gerade noch vorgefunden haben? Und da, glaube ich, antworten die Menschen dann anders darauf, weil wir die Frage intelligenter und auch ganzheitlicher gestellt haben.
Und ist das realistisch oder ist Herr Felber ein Träumer?
Sie entschuldigen. Also es gibt keinen Menschen, der nicht träumt. Auch das ist wissenschaftlicher Wissen. Es wäre ein toter Mensch.
Also ich kann dem Vorschlag durchaus auch etwas abgewinnen, so ist es nicht. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir aktuell ein wirklich großes Problem haben. Sie haben vorher gemeint, alles wäre gut, solange der Wohlstand pro Kopf zumindest stabil bleibt. Tatsächlich sind wir ärmer geworden über die letzten Jahre, auch pro Kopf. Also das heißt, im Durchschnitt im Vergleich zu 2022 ist das BIP pro Kopf um 4% zurückgegangen. Das merken wir schon. Ja. Und da muss ich auch sagen, auch ein Beispiel aus der Landwirtschaft lustigerweise, tatsächlich ist es, was die Kauf Kaufpsychologie betrifft, ja nicht ganz eindeutig. Wir haben schon öfter gesehen, dass bei Umfragen nicht nur Bioprodukte, sondern auch Tierwohlprodukte ganz hoch im Kurs stehen bei Konsumentinnen und Konsumenten. Tatsächlich gekauft wird insbesondere dann, wenn es wirtschaftlich gerade nicht so gut geht und weniger überbleibt am Ende des Monats, bei Discountern, die nicht mit Tierwohl gerade punkten. Ja?
Vielleicht noch eine Rückfrage an Sie. Also eine elegante Möglichkeit wäre ja, damit der Kuchen nicht um die 4% schrumpft, weil dann müsste jeder ein um 4% kleineres Stück dann haben, dass wir zum Beispiel Pflegeleistungen besser bezahlen oder Gesundheitsleistungen oder Bildungsleistungen besser bezahlen, aber auch landwirtschaftliche Leistungen besser bezahlen, dann würde der Kuchen wieder wachsen und wir hätten zumindest dieses Problem, dass er schrumpft, nicht. Also wäre das nicht ein ganz pragmatischer Vorschlag, wie wir sozusagen zumindest den Kuchen stabil halten könnten, ohne dabei die Umwelt kaputt zu machen?
Bei unserem Thema Finanzanlagen ist es einfach so, ich habe keinen Kuchen mit 10 Stück, der sichtbar ist, wo ich sage, okay, da beiße ich jetzt hinein, sondern ich kaufe eine Option auf einen Kuchen, den ich in 50 Jahren konsumieren kann. Da kommen ganz andere, Sie haben Psychologie erwähnt, kommen ganz andere Entscheidungskriterien zum Tragen, als bei einem Produkt, das zum sofortigen Konsum und quasi keinen Wert hat. Und bei uns fehlt für Ihr idealistisches Beispiel, das mir inhaltlich gut gefällt, und meistens bin ich in Diskussionen eher der positive Mensch, der für Nachhaltigkeit und so weiter spricht, ist es einfach so, dass unsere, also die Transparenz bei den Vorsorgekassen zum Beispiel nicht gegeben ist. Es ist nicht möglich, dass der normale Kunde glaubhaft nachvollziehen kann, dass unsere Veranlagung mehr Nachhaltigkeitswirkung erzeugt als die der Marktbegleiter.
Ja? Wir haben so viele Aspekte diskutiert. Ich würde das gerne in einer Schlussrunde jetzt ein bisschen versuchen einzufangen, ja, auch für unsere Zuseherinnen. Und einmal die Runde machen unter der Frage, und das ist eigentlich die Frage, die über dieser Runde schwebt, brauchen wir mehr Wachstum, um unseren Wohlstand zu halten? Oder brauchen wir einen neuen Wachstums- oder Wohlstandsbegriff, um unseren Wohlstand nicht zu verlieren?
Wachstum ist im ständigen Wandel. Wie ich erwähnt habe, Landwirtschaft früher, landwirtschaftliche Produkte, dann Industrie, jetzt Dienstleistungen. Und in der Zukunft brauchen wir Wachstum, aber ein völlig anderes als heute. Und da bin ich auch voll auf einer Linie mit dem Herrn Felber. Den Ressourcenverbrauch, den wir aktuell haben, der ist unverantwortlich. Das müsste geändert werden. Aber das schnell zu ändern, ist eigentlich wiederum unrealistisch. Es bedürfte nämlich einer so tiefgreifenden Änderung unserer gesamten Wirtschaftsstruktur, dass das kein Politiker wagt. Insofern muss man in diese Richtung gehen. Aber nur, wenn wir es schaffen, in die richtige Richtung zu gehen, wird das funktionieren und dann brauchen wir Wachstum. Ohne Wirtschaftswachstum geht es nicht. Das ist die Grundvoraussetzung. Es ist aber nur ein Leistungsmaß und sagt nichts über das Wohlbefinden aus. Drum sollte das Wachstum der Zukunft ein ganz anderes sein, als wir es heute sehen.
Also das Gemeinwohlprodukt soll unbedingt wachsen. Und wir haben ja zuletzt bei einer anderen Diskussion eine Allianz aus Universitäten und Wirtschaftsforschungsinstitut und Zivilgesellschaft überlegt, wo wir ein so attraktives Gemeinwohlprodukt, das sich eben aus dem Lebenswerttesten zusammensetzt, dass alles wachsen darf. Es ist kein Schaden, wenn das Vertrauen wächst. Es ist kein Schaden, wenn die Demokratie stabiler wird oder die Ökosysteme. Das soll alles wachsen. Und dann werden sich, glaube ich, auch Politiker und Politikerinnen finden, die sich für das Wachstum des Gemeinwohls, des so demokratisch komponierten Gemeinwohlprodukts auch öffentlich einsetzen trauen.
Frau Kügler.
Also für mich stellt sich nicht die Frage, Wachstum ja oder nein, sondern eher, in welche Richtung wollen wir wachsen oder wie wollen wir wachsen. Und ich glaube, ein resilientes und nachhaltiges Wachstum ist da anzustreben. Und damit ich nicht nur pessimistisch bin, glaube ich, dass es in einer Krise auch immer die Chance für das Potenzial einer Neuausrichtung gibt. Und Österreich hat gute Voraussetzungen, Europa hat gute Voraussetzungen. Wir haben hochqualifizierte Arbeitskräfte, wir haben sehr stabile Institutionen in Österreich und in Europa. Ich glaube, man kann das alles nutzen, um uns in dieser Situation, in der wir uns jetzt befinden, als stabiler und verlässlicher Handelspartner zu zeigen und vielleicht Richtung grüner Technologien, wo Österreich, by the way, ohnehin sehr wettbewerbsfähig ist, gerade was die Baustofftechnik betrifft und Co-Gebäudetechnik, die grüne Gebäudetechnik, da sind wir global ganz vorne dabei. Ich glaube, das sind alles Wachstumspotenziale, die wir im Blick haben sollten.
Zeininger.
Ja, schwierige Frage. Also grundsätzlich, der Herr Schuh hat es gesagt, nicht? Also in Österreich sowieso, in Europa letztendlich auch, in einer globalisierten Welt. Also die Züge fahren eh an uns vorbei. Das werden wir hier nicht ändern können. Und wenn man ein bisschen weiterdenkt, sind wir letztendlich davon abhängig, was irgendwelche Menschen weit weg von uns, Indien, China oder USA, Vernünftiges oder Unvernünftiges tun. Ja, das wird uns nicht erspart bleiben, dass wir hier Passagiere sind. Aber in dem, was wir tun, das soll uns eben nicht davon abhalten. Ich glaube, das sind wir uns als Individuum und Mensch und soziales Wesen einfach schuldig, nach unseren besten Möglichkeiten uns zu bemühen. Ja, also zumindest werden dann irgendwelche Generationen nach uns einmal sagen können, die haben sie zumindest bemüht. Und das ist, glaube ich, unser Thema. Und darum geht es, glaube ich, schon darum, dass wir in unseren Möglichkeiten halt unser Bestes geben. Und ich glaube, Wachstum auf der einen Seite, ja, sinnvolles, gesteuertes Wachstum, aber auch Degrowth auf der anderen Seite. Ich glaube, wir haben eben, das ist ein bisschen aus dieser Diskussion BIP und so weiter gekommen, wir sehen das so pauschal. Ja, wir fördern Industrien, die einmal gut und wichtig und richtig waren, egal wie viel Emissionen, die eben, ich betreibe jetzt, ja, also wie viel da emittiert wird und wie schädlich das auf der anderen Seite ist, weil sie halt noch Profit machen und die quetschen wir aus bis zum letzten Euro und so weiter. Nicht? Und da, glaube ich, liegt ein bisschen in einem differenzierteren, intelligenteren, resilienteren, zukunftsorientierteren, also da kann man Adjektive anhäufen zum noch, es gehört einfach gescheiter gemacht, ja? In der Mikroebene und in der Makroebene. Mhm.
Frau Kügler, meine Herren, dann sage ich herzlichen Dank für die interessante Diskussion. Ich darf mich auch bei Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse bedanken. Ich glaube, die Diskussion hat gezeigt, dass diese Krise, in der wir jetzt gerade uns doch befinden, auch eine Art Wendepunkt sein kann, beziehungsweise dass sie Anlass dazu sein sollte, über bestimmte Begriffe vielleicht neu nachzudenken, BIP, Wachstum und Wohlstand. Wenn diese Diskussion dazu beigetragen hat, dann würde ich mich freuen. Nochmal herzlichen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.